Yes.
Es ist ein ungewöhnlich kühler Morgen am 26. August 2019. Heute beginnen die Tennis US Open auf dem Gelände des Billie Jean King National Tennis Centers. Die ersten Fans laufen bereits über die Anlage, versuchen sich zu orientieren, ihren Platz zu finden. Aber scheinbar sind die aktuellen Paarungen für diesen Morgen nicht der einzige Grund, auf der Anlage zu sein. Noch bevor der Spielbetrieb bei einem der größten und traditionsreichsten Tennis-Highlights des Jahres so richtig losgeht, hat sich nämlich eine ziemlich große Menschenmenge direkt hier im Schatten des Arthur-Ashe-Stadions versammelt. Irgendetwas Besonderes scheint zu passieren. Eine kleine Bühne mit einem Mikrofon, ein Tuch, unter dem sich ein größeres Objekt befindet und einige wichtig aussehende Offizielle. Aber um was geht's da? Die vorne in den ersten Reihen stehen und es scheinbar wissen, informieren die anderen nach hinten. Irgendeine offizielle Enthüllung, irgendeine Statue zu Ehren von irgendeiner Althea Gibson. Althea wer? Dann beginnen die Reden. Und die meisten Anwesenden realisieren erst durch sie, welche Bedeutung diese Althea Gibson scheinbar hatte. Sie machte Tennis besser, öffnete Türen und Herzen und tat all das mit Würde und Eleganz. Die heutige Anerkennung hat sie mehr als verdient, sagt gerade Patrick Galbraith, der Präsident des amerikanischen Tennisverbands. Danach redet seine Vorgängerin Katrina Adams. Heute ehren wir den Weg, den Althea für mich und alle anderen Farbigen inklusive Arthur Ashe erkämpft hat. Indem wir dieses Denkmal vor dem Stadion, das seinen Namen trägt, enthüllen. Ein Denkmal zu Ehren des Muts und der Leidenschaft der großen Althea Gibson und zur Inspiration an zukünftige Generationen. Große Worte. Doch dann geht ein Raunen durchs Publikum. Eine der bedeutendsten Figuren in der Geschichte des modernen Profitennis der Damen und eine der wichtigsten Wegbereiterinnen für die Gleichberechtigung im Sport betritt die Bühne und geht ans Mikrofon. Die 76-jährige Billie Jean King. Und auch sie gedenkt Gibson. Auf sehr persönliche Art. Willkommen zu Hause, Althea. Viele von uns haben lang gewartet auf diesen Tag und heute sind wir endlich am Ziel. Auf dem Platz warst du gleichzeitig wunderschön, elegant und furchteinflößend. Besonders furchteinflößend, wenn du ans Netz kamst. Wie heute Venus Williams. Der habe ich mal gesagt, sie sei die Althea Gibson des 21. Jahrhunderts. Als Billie Jean schließlich die Bühne verlässt und beobachtet, wie unter dem Applaus der Menge die von Eric Gulder geschaffene Statue von Althea Gibson enthüllt wird, gehen ihre Gedanken mehr als ein halbes Jahrhundert zurück. Los Angeles Tennis Club, 1957. Sie war mit ihren Eltern da, saß oben auf der Tribüne und sah von oben Althea Gibson auf dem Platz spielen. Komplett fasziniert. So wollte sie mal werden. So gut wollte sie mal spielen. Doch es blieb nicht bei der Verehrung eines sportlichen Vorbilds. Oder wie Billie Jean das später nannte, My First Shiro. In den Jahren danach gab es so viele Parallelen in ihrer beider Leben, die weit über den Sport hinausgehen. Regeln, die sie beide gebrochen, Barrieren, die sie beide überwunden hatten, jede auf ihre Art. Ideen und Vorstellungen, für die sie auch jede auf ihre Art gekämpft hatten und sie zur Realität hatten werden lassen. Während die Menge noch klatscht, ist in Billie Jeans Herzen stille Dankbarkeit. Du hast mir so viel bedeutet, Althea. Ich habe mich dir immer nahe gefühlt, war dir dankbar für all die Dinge, die du für Farbige und alle anderen erkämpft hast. Du hast mir beigebracht, dass wenn man sich etwas vorstellen kann, dass man es auch erreichen kann. Sie schaut auf das gerade enthüllte Denkmal für Althea. Dort steht ein Zitat von ihr. Ich hoffe, dass ich zumindest eine Sache erreicht habe. Dass ich dem Tennissport und meinem Land Ehre gemacht habe. Das hast du, Althea, denkt Billie Jean im Weggehen. Du kannst stolz auf dich sein, als Mensch, als Sportlerin und als Inspiration für andere. Und dann verlässt sie in Gedanken versunken das Gelände in Richtung Center Court. Gemeinsam mit den vielen anderen Zeugen der Enthüllung, die gerade eine Antwort bekommen haben auf eine Frage, die sie sich vorher wahrscheinlich nicht gestellt haben. Wer zum Teufel war Althea Gibson?
Und das ist die fünfte Episode vom wahrscheinlich Podcast mit dem schönsten Intro in der deutschen Sport-Podcast-Welt, The Grudge. Mein Name ist Nico Beckspin.
Und mein Name ist Hubertus von Lobenstein. Und heute erzählen wir euch die Geschichte einer Feindschaft nicht so sehr zwischen Menschen, sondern die Geschichte der Auseinandersetzung mit fest zementierten Moral- und Wertvorstellungen. Heute geht es um Tennis. Zwei starke Frauen, die kein Nein akzeptierten und in ihrem Sport das Maß aller Dinge wurden. Es geht um ganz viel Establishment und ein besonderes Prachtexemplar alter weißer Mann, die damit nicht umgehen wollten und es auch nicht konnten. Eine Geschichte von ganz vielen Firsts und einem legendär unsportlichen Showdown, der weltweit von 90 Millionen Menschen verfolgt wurde, was dieses Match zum live meistgesehensten Tennismatch der Geschichte machte. Nico, es ist der 23.12., an dem wir das aufnehmen. Wir beide kommen gerade so halbwegs runter, wieder mal von einem Jahr in Überschallgeschwindigkeit und so langsam setzt so ein bisschen friedlichere Weihnachtsstimmung ein. Und deswegen haben wir uns für heute auch mal einen etwas ungewöhnlicheren Grudge vorgenommen, bei dem es um in diesem Falle deutlich mehr geht als nur Spiel, Satz und Sieg, obwohl er in der Welt des Tennis stattfindet. Wir wollen heute über Billie Jean King, ihre persönliche Heldin Althea Gibson und deren beider Kampf um Anerkennung und Gleichberechtigung nicht nur im Sport, sondern darüber hinaus erzählen. Und wenn wir uns schon so ein bisschen aus dem Sport rausbewegen, dann finde ich, können wir das auch mal ganz konsequent am Anfang machen. Deine Welt ist ja unter anderem die Welt der Musik und vor allen Dingen des Raps. Wenn wir uns über Augenhöhe bei der Gleichberechtigung der Geschlechter unterhalten, wie ist es eigentlich um die Augenhöhe von weiblichen und männlichen Rappern bestellt und ist das in der Welt überhaupt ein Thema?
Du, das ist eine ganz gute Frage, denn eigentlich ist es kulturell kein Thema, weil Hip-Hop als Kultur offen für alle ist. Und dementsprechend auch die Rapmusik, die sich daraus entwickelt hat, genauso offen für alle ist. Trotzdem muss man ehrlicherweise sagen, dass du die weiblichen Rapstars der, lass mich überlegen, ersten 40 Jahre im Rap international, also in den US vielleicht sogar ein bisschen weniger, also noch, dass die Zeitspanne ein bisschen kürzer, in Deutschland auf jeden Fall, so an einer Hand abzählen kannst. Es gab ganz wenige, die es geschafft haben, in die Balance zu brechen. Es gab sicherlich auch unausgesprochene Regeln in der Industrie, die es ihnen hier und da schwerer gemacht haben. Gesellschaftliche Zwänge, das Machtverhältnis zwischen Mann und Frau wird auch viel von dem beeinflusst haben. Man kann aber auch sagen, dass es traurigerweise wahrscheinlich erst in den letzten 10, vielleicht 15 Jahren wirklich losgeht, dass es eine Armee an weiblichen MCs gibt, national wie international, die auf Augenhöhe sich mit den männlichen Superstars messen können. Und das ist schon eigentlich recht traurig, obwohl meine Kultur ja sehr progressiv ist und eigentlich immer sehr offen war, befürchte ich da immer gesellschaftliche Parallelen, weil es ist so ein bisschen der Spiegel der Gesellschaft. Aber das ist der Rap-Blick oder der Blick auf die Musik. Wie ist denn deine sportliche Perspektive?
Naja, wir haben ja nicht mehr allzu lange hin bis zu den Olympischen Spielen und da werden wir wieder ganz viele neue Wettbewerbe sehen und wir werden in ursprünglich mal sehr männlich dominierten Wettbewerben neue Formate sehen. Denk mal daran, wie natürlich jetzt mittlerweile beim Skispringen Frauen, Männer ihre Wettbewerbe haben, zum Teil in gemeinsamen Mannschaften springen. Dasselbe gilt für den Biathlon, dasselbe gilt für den Bobsport und ähnliches. Also da passiert eine Menge und ist passiert. Wir hatten dieses Jahr eine spektakuläre Rugby-WM der Frauen, die auch medial unheimlich gezogen hat in den Ländern, in denen Rugby was gilt. Wir hatten, da haben wir uns beide auch schon drüber unterhalten, wir hatten eine spektakuläre Fußball-EM der Frauen, die entsprechend die Stadien voll gemacht hat und die medial die entsprechende Aufmerksamkeit bekommen hat. Andererseits gibt es natürlich auch noch eine Menge zu tun. Auch das, Olympia, nordische Kombination, gibt es ziemlich unzufriedene Frauen, die eigentlich damit gerechnet hatten, dass es entsprechende Frauenwettbewerbe gibt. Die sind gestrichen worden, finden nicht statt. Und wenn du nochmal an die letzte Olympiade zurückdenkst, die sehr, sehr schwierige Diskussion über das Thema Geschlechteridentität beim Boxen, ganz schwieriges Thema, genauso wie das Thema Equal Pay, nach wie vor ein ganz, ganz schwieriges Thema in ganz vielen Sportarten, in denen die Männer eine ganze Menge mehr Geld verdienen als die Frauen. Und nochmal zurück zu dem Thema Geschlechtsidentität. Da denkst du jetzt, ja, beim Boxen kann ich es irgendwie nachvollziehen, ist ein schwieriges Thema. Und dann kommt Arina Sabalenka, die derzeitige Nummer 1 der Weltrangliste im Damentennis, und hat vor kurzem in einem Interview genau zu diesem Thema von Transgender-Frauen in Turnieren gesagt: Das ist eine schwierige Frage und ich habe nichts gegen sie. Aber ich habe das Gefühl, dass sie einen großen Vorteil gegenüber den anderen hätten. Ich glaube nicht, dass es fair ist, dass Frauen gegen biologische Männer antreten. Es ist nicht fair, dass eine Frau ihr ganzes Leben lang hart arbeitet, um an die Spitze zu kommen und dann gegen einen Mann antreten muss, der biologisch viel stärker ist. Damit bin ich im Sport nicht einverstanden. Also du siehst, bei allem, was schon erreicht worden ist, gibt es auch noch eine Menge zu tun. Und es gibt eine Menge Gesprächsstoff für die nächsten Jahre, der sehr vielfältig ist. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, wenn man sich die aktuellen Probleme anguckt, dann sind sie vergleichsweise doch weit weniger dramatisch als die Probleme, vor denen Athleten vor 75 und 50 Jahren standen, als sie noch wesentlich grundsätzlichere Rechte zu erkämpfen hatten und mit wesentlich grundsätzlicheren Problemen umgehen mussten. Und damit sind wir dann in einer Schleife wieder bei Althea Gibson aus unserer Eingangsgeschichte gelandet. Mal ganz ehrlich, Nico, als ich dir von ihr erzählt habe, hattest du da schon mal von ihr gehört?
Das ist ganz spannend. Also der Name vielleicht, aber ich hatte keinerlei Ahnung, wer das ist. Und das ist ehrlicherweise fast eine Schande, denn als schwarze Frau aus Harlem, die von dort ihren Weg macht, ist sie natürlich auch genauso Teil dieser schwarzen Kultur, aus der dann auch irgendwann Hip-Hop entstanden ist und sie mit dem, was sie gemacht hat, ja im Prinzip wahrscheinlich auch sowas wie eine Urmutter von der DNA geworden ist, aus der dann irgendwann Hip-Hop entstanden ist. Denn die hat zu kämpfen gehabt im Leben, ne? Also wenn du dir die Geschichte durchliest, du kannst nicht anders als irgendwie an ihrer Seite stehen, ne? Die ist eigentlich unter Landarbeitern 1927 in South Carolina groß geworden. Da reden wir ja wahrscheinlich auch noch von Sklaverei, also nicht mehr offiziell, aber das wird nicht schön gewesen sein. Da können wir fest davon ausgehen. Und es gab keine Arbeit. Also zieht sie mit Familie, dass sie noch ein kleines Kind zieht, nach Harlem. Und das Harlem der jungen Jahre ist auch kein Zuckerschlecken. So, das ist ein harter Weg und eine harte Welt, die man da hat, mit viel Armut. So. Aber sie schien wohl eine rebellische und wilde Natur zu sein. Und ich glaube, das ist so das, was du brauchst, um in dieser Zeit durchzukommen. Und hat einen Schicksalsschlag oder ein positives Schicksalsgefühl gehabt, dass sie mit Boxlegende Sugar Ray Robinson zusammengekommen ist. Und das ist natürlich schon etwas, was dir so, also wenn dir das in die Wiege gelegt wird, du hast nichts, du hast keine Chance. Ich kann mir richtig vorstellen, wie das dazu führt, dass du etwas schaffen willst. Ne? Hat Paddle gespielt, ist lustig übrigens, diese vereinfachte Tennisform, die in den USA früh schon groß war, die jetzt in Deutschland seinen Hype erlebt, mit Hightech-Schlägern und allem drum und dran, waren in den USA damals einfach nur Holzdinger, mit denen du, weil es die billige Variante war, hast halt damit gespielt. Hat da so ein bisschen angefangen auf den Spielplätzen. Da hat man ihr Talent erkannt und so wurde sie dann eben von Sugar Ray trainiert. Und dann ging es weiter. Die schwarze Gemeinschaft merkt, da ist ein Talent. So, es gibt einen afroamerikanischen Arzt, Dr. Robert Walter Johnson. Der hat auch Arthur Ashe irgendwann gefördert. Der hat so eine Mentorenrolle für sie aufgenommen. Alles Namen, die jetzt wahrscheinlich erstmal gar nicht so wichtig sind, aber zeigen, dass sie einen Weg gehen konnte, weil es Menschen um sie rum gab, die ein Talent gesehen hatte und sie diesen Fokus behalten hat, um diesem Talent zu folgen. So, Natürlich geht es dann darum, dass du auch, wenn du Tennis spielst, wo du offensichtlich ein Talent hast, dann gewissen Regeln entsprichst, gerade zu der Zeit. Da wurde ihr Benehmen beigebracht, ne? Hubertus, das, was du wahrscheinlich mir in der ganzen Marketingwelt noch die nächsten 5 Jahre versuchst beizubringen. Aber ich werde trotzdem beim Jogger durch die Gegend laufen und ist schnell so damit an eine Rolle gekommen, dass sie die American Tennis Association, also die schwarze Tennisliga, dass sie die dominiert hat. Aber dann geht es halt auch los.
Wenn du überlegst, amerikanische schwarze Tennisliga, also zu dem Zeitpunkt haben Weiße und Schwarze eben überhaupt noch nicht zusammen gespielt. Es gab eine ausgesprochen schwarze Tennisliga und eine weiße Tennisliga.
Ja, das stimmt nämlich. Da muss man sich, also das ist für euch, die ihr das hört, wenn ihr ein bisschen älteren Alters seid, werdet ihr das geschichtlich mitbekommen haben. Wenn ihr jünger seid, das muss man sich immer vorstellen. Die Zahlen, von denen wir hier reden, 50, 75 Jahre, das sind Zeiten, wo einfach noch andere Dinge regiert haben. Da gab es eine klare Rassentrennung. Du durftest nicht als Schwarze bestimmte Bereiche von Weißen betreten. So, in der Zeit, wo sie Tennis gespielt hat, war zum Beispiel bei den Grand Slam Turnieren, ist sehr stark getrennt. Die durften nicht teilnehmen. Und wenn sie dann irgendwann es geschafft haben, wie zum Beispiel 1950, als es einen Durchbruch gab durch ihre Kollegin Alice Marble, die damals einen berühmten Brandbrief quasi veröffentlichte, in dem sie diese Rassendiskriminierung scharf verurteilte, sorgte das dafür, dass im selben Jahr Athea Gibson für die US National Championships ihre Teilnahme erlaubt wurde. Das muss man sich mal vorstellen, Hubertus, was das für Kämpfe waren.
Ja, das ist, also 1950, ich meine, das sind 75 Jahre her, das ist eine sozusagen ein Leben. Da ist die erste Afroamerikanerin bei einem Grand Slam Turnier in Amerika überhaupt nur angetreten.
Ja, und ich meine, aber sie hat damit diese Rassenschranke durchtrennt, ne? Es gibt so die kleine Randnotiz, dass sie dann in der zweiten Runde auch noch ein Riesengewitter kam und dass das Spiel unterbrochen werden musste und Amerika natürlich gut darin ist, Schlagzeilen zu produzieren, ne? Und dann hieß es, dass Athea Gibson die ist, die Rassenschranke beim größten Gewitter in der Geschichte des Tennis durchbrach. Also es wurden natürlich auch Bilder gezeichnet, aber es sorgte halt dafür, dass sie mit diesem Auftritt Druck auf diesen kompletten Tennissport auslösen konnte. Sie muss da natürlich aber auch mit Anfeindungen leben. Und ich glaube, wenn man sich heute Social Media Rants anguckt und Cancel Culture im Internet, in der extremsten Form, die wir wahrscheinlich heute sehen und erleben, ist es wahrscheinlich immer noch nicht mit dem zu vergleichen, was du erleben musstest, wenn du als schwarze Tennisspielerin in den 50er Jahren diskriminiert wurdest, weil du einfach nicht ins Restaurant oder ins Hotel durftest oder nicht auf den Platz. Gibt es noch genug Geschichten dazu, aber da kommen wir ja sicherlich noch weiter mit rein. Ne? Sie selber bezeichnete sich auch als aggressiv, dynamisch und fies. Und ich glaube, das musste sie auch sein, damit sie besteht.
Exakt. Ich glaube, wenn es gibt Zeitungsberichte von ihrem ersten Auftritt, und auch Zeugen, die darüber im Film erzählen, was da reingeschrien worden ist, das willst du hier in unserem besinnlichen Podcast vor Weihnachten gar nicht wiederholen. Also dagegen sind die Beschimpfungen von Fußballspielern in der Bundesliga fast harmlos. Aber, du sagst es, sie hat ihren eigenen Spielstil als aggressiv, dynamisch und fies bezeichnet. Und wenn man sich könnt ihr euch in den Shownotes dann auch angucken. Wir haben ein paar Links mit reingepackt, wo ihr mal seht, wie die spielt. Wenn du ihr zuguckst, wie sie spielt, sie ist wirklich sehr aggressiv, immer wieder ans Netz gegangen, viel Volleys gespielt und du merkst, sie war immer im Attack-Mode. So, und das hat sie verfeinert in ihren Lehrjahren zwischen 50 und 56 und dann kamen ihre goldenen Jahre im Tennis, in dem sie unfassbar erfolgreich gewesen ist. Sie ist wirklich in die Weltspitze aufgestiegen. 1956 hat sie ihren ersten Grand-Slam-Sieg erzielt. Sie hat die French Open gewonnen. Damit ist sie die erste schwarze Athletin, die einen der 4 großen Grand-Slam-Titel im Tennis gewinnen konnte. Im Doppel gewann sie auch in Paris, und zwar mit ihrer Partnerin Angela Buxton aus England, die nicht lustigerweise, sondern bezeichnenderweise Jüdin war. Und die ist in Paris angekommen und sagte, fragte ihre Kolleginnen aus England, ob irgendeine mit ihr Doppel spielen will. Und keine wollte mit ihr spielen, weil sie nämlich in England mit starken Vorurteilen gegen Juden zu tun hatte. Die hatten alle keine Lust, mit ihr zu spielen. Und deswegen haben sich sozusagen die beiden Misfits, die farbige Althea Gibson und die Jüdin Angela Buxton, zusammengetan und sind dann sehr, sehr erfolgreich in den folgenden Jahren als Duo gewesen. Buxton war bei der Denkmalsenthüllung aus der Eingangsgeschichte auch dabei und hat damals gesagt, sie wäre für Althea Gibson etwa das gewesen, was Pee Wee Reese für Jackie Robinson gewesen ist. Das nur für die Hörer. Jackie Robinson ist ein Baseballspieler, der erste Schwarze, der in der obersten Liga gespielt hat. In etwa zu derselben Zeit, er hat bei den Brooklyn Dodgers gespielt und er hat auch unter massivsten Fananfeindungen zu kämpfen gehabt. Und Pee Wee Reese war sein Mitspieler, der ohne irgendetwas zu sagen mitten im Spiel einfach zu Jackie Robinson ging und ihn umarmte und damit sagte, er ist einer von uns, er ist einer aus dieser Mannschaft, wenn ihr ihn auspfeift, pfeift ihr uns aus. Und ähnlich war das mit Angela Buxton, aber es brauchte jemand, der in seiner Community auch nicht ankam, um für Althea Gibson um Anteilnahme und entsprechende Sympathie zu werben. Dann kam 1957, das war wirklich Althea Gibsons Jahr. Sie hat das Einzelfinale in Wimbledon gewonnen. Damit wurde sie logischerweise die erste schwarze Wimbledon-Siegerin. Die junge Königin Elisabeth II. Hat ihr persönlich die Trophäe übergeben. Und sie hat später gesagt, länger als von der 143. Straße in Harlem zum Center Court in Wimbledon kann eine Reise nicht sein. Und sie hat mich sehr weit weggeführt vom rassengetrennten Sitzen im Bus. Das war übrigens erst 2 Jahre vorher überhaupt abgeschafft worden. Und dieses Finale war 6 Jahre vor dem berühmten Marsch nach Washington mit der berühmten Rede von Martin Luther King. Also wenn du dir vorstellst, das ist irrsinnig früh gewesen.
Wahnsinn, ne?
Sie hat im selben Jahr, 57, dann auch die US Open gewonnen und ist zur Nummer 1 der Welt, zur Weltranglisten-Erste geworden. Das war 11 Jahre, bevor Arthur Ashe die US Open gewonnen hat, 33 Jahre, bevor die nächste Schwarze in ein Grand-Slam-Finale einzog, nämlich Zena Garrison. Und nochmal 9 Jahre länger hat es gedauert, bis Venus Williams ihren ersten Grand-Slam-Sieg gelandet hat. Und das war die nächste nach Althea Gibson. Sie hat in New York tatsächlich so eine Ticker-Parade bekommen, also dieses, wo die dann mit einem offenen Wagen die Straße entlang gefahren werden und diese Papierschnipsel überall aus den Fenstern regnen. Persönlichen Brief von Präsident Eisenhower. 1958 hat sie dann entsprechend ihre Titel in Wimbledon und bei den US Open auch nochmal verteidigt. Und hat dann ihre Karriere, und es war eine Amateurkarriere, mit insgesamt 11 Grand-Slam-Titeln, 5 im Einzel und 6 im Doppel und Mixed, beendet. Obwohl sie in dem Jahr bei Sports Illustrated auf dem Cover war, Time Magazine war sie auf dem Cover. Sie war 57 und 58 Sportlerin des Jahres der Associated Press. Und sie war weit entfernt davon, gesundheitlich in einem Zustand zu sein, wo du sagst, ja, die ist verletzt, die wird nicht mehr spielen können. Also im Gegenteil, sie war eigentlich auf dem Höhepunkt und sie musste aufhören.
Ja, weil sie weit davon entfernt war, davon leben zu können. Und das ist eine Sache, die man sich mal vorstellen muss. Wir reden von 1958, von einer Frau, die 11 Titel gewinnt. Wenn heute, 2025, eine schwarze Frau, vielleicht gibt es ja eine, an die wir uns erinnern, kommt sicherlich später noch, die 25 Grand Slam-Titel gewinnt, oder 24, glaube ich, hat die 100 Millionen damit verdient. Thea Gibson hatte nicht genug, weil es halt Amateursport war, musste aufhören, weil sie sich das alles schlichtweg nicht mehr leisten konnte. Was sehr, sehr traurig ist, ne? Hat sich dann aber überall anders probiert. Als Jazzsängerin hat da einen Auftritt in der Ed Sullivan Show gehabt, als Schauspielerin hat eine Rolle gespielt, natürlich in einem Western, der klischeehaft besetzt war, aber während des amerikanischen Bürgerkriegs, aber auch eine Sichtbarkeit. Ne? Und man muss sich vorstellen, die war zu diesem Zeitpunkt eigentlich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Ist mit den Harlem Globetrotters auf Tour gegangen, die Basketball-Show-Truppe, für die sie dann Showtennis gespielt hat. Das ist auch, also das sind Dinge, wo du Geld verdienen kannst. Ne? Und ist dann, und das muss man ja sagen, du hast es ja eben betont, die ist immer noch sportlich auf dem obersten Level gewesen. Vielleicht ist Tennis dann irgendwann nicht mehr ganz so, wenn du nicht mehr voll durchtrainierst. Golf geht immer. Und dann wird sie halt die erste schwarze Spielerin auf der Ladies Professional Golf Tour. Schafft es da auch, Erfolge zu feiern? Es geht nicht ganz so weit. Ne? Das größte Erfolg ist ein geteilter 2. Platz, den sie 1970 nochmal einsammelt. Und obwohl sie es nie gewonnen, also nie ein Turnier gewonnen hat, war, und das muss man sich auch wieder immer bewusst machen, allein die Tatsache, dass sie da war, was sie gemacht hat und wie sie 10 Jahre lang dann auch noch in der Golf Szene quasi unterwegs gewesen ist, alles dazu beigetragen, dass Gleichberechtigung ein Thema war. Und trotzdem, und das ist nämlich das Tragische an dieser ganzen Geschichte, so wird sie nie den Erfolg, vor allen Dingen auch nicht das, was sie eigentlich für ihre Rolle verdient hat, bekommen. Erst postum, ne? Sie wird 71 zwar noch in die Hall of Fame aufgenommen, gerät dann aber, nachdem sie natürlich gefeiert wurde und nicht mehr sportlich aktiv war, irgendwann immer weiter in die Vergessenheit, sodass sie 2003 in Armut und auch Einsamkeit, scheinbar, so wie es ist zumindest dokumentiert, gestorben ist, was ein ziemlich trauriges Bild ist, muss man ehrlicherweise sagen, ne? Obwohl sie es verdient hätte, damit Millionen zu verdienen und eine Ikone zu sein. Und auch das ist das irgendwie Verrückte an der Situation am Anfang, dass es eine Enthüllung einer Figur ist, ohne dass die meisten Leute überhaupt wissen, worum es geht, obwohl sie der Grund ist, warum es im Prinzip erst Arthur Ashe so erfolgreich und dann auch vor allen Dingen auch noch Venus und Serena Williams gegeben hat. Das ist alles schon ganz schön traurig.
Also wenn du dir überlegst, Angela Buxton, von der ich vorhin schon erzählt habe, startete in diesen letzten Jahren tatsächlich Spendenaufrufe für Althea, damit die durchkommt. Die waren Wahnsinn, Gott sei Dank, ne? Sehr erfolgreich, es ist eine ganze Menge Geld zusammengekommen, was ihr das dann sehr erleichtert hat, aber das war echt brutal. Und nochmal ganz kurz zurück zu dem Film. Ich meine, für Western-Fans, der Film ist von John Ford als Direktor gedreht und in dem Film spielten John Wayne und William Holden. So, wenn wir zwei uns jetzt darüber unterhalten, wir würden den Western besetzen und würden sagen, also wir haben den Western mit den absoluten damaligen Topstars der Männer, die da
so
spielen. Und wir würden jetzt, na klar.
John
Wayne ganz weit vorne, William Holden auch, und John Ford war der Direktor für Western. Und jetzt überleg dir mal, wenn das heute vergleichbar wäre und wir würden jetzt die Venus Williams besetzen. Für welche Rolle würden wir sie dort einsetzen? Also wir würden uns doch wahrscheinlich irgendeine Gunslinger, so eine Revolverheldenrolle einfallen lassen, ja, wo sie als Outlaw irgendwie dabei ist. Althea Gibson spielte Ende der 50er die Hausmagd. Also die komplette Klischeebesetzung. Und wenn du dir vorstellst, wir reden hier über die Nummer 1 der Welt, die war damals noch die amtierende Weltranglisten-Erste im Tennis. Und wird eben genau so besetzt. Also es ist schon echt ein trauriges Ende einer unglaublichen Geschichte. Und eine Geschichte, die dann Gott sei Dank doch Spuren hinterlassen hatte. Denn, wie sagte Billie Jean King 2019 bei dieser Büsteneröffnung beziehungsweise Enthüllung, ich habe mich dir immer nahe gefühlt. 60 Jahre, nachdem die eine, Billie Jean King, von der Tribüne in L.A. die andere, Althea Gibson, unten auf dem Platz stehend angehimmelt hat. Also über 60 Jahre, nachdem die eine unbewusst einen ganz besonderen Staffelstab an die andere übergeben hat.
Und wir müssen an der Stelle mal ganz kurz zwischendurch betonen, das ist The Grudge, was wir hier machen. Und diese lange Einleitung liegt ja daran, weil es im Prinzip, und das merkt ihr vielleicht, wenn ihr zuhört, kein Grudge ist zwischen zwei rivalisierenden Sportlern. Es kommt nachher noch eine Rivalität, aber es geht ja um weit mehr. Es geht hier um Menschenrechte. Also, nur das, um das mal ganz kurz zu erwähnen für euch, falls ihr da draußen euch fragt, warum reden wir eine 20 Minuten oder eine halbe Stunde über Althea Gibson?
Ja, das Spannende ist, genau wie du sagst, es geht um die Frage der Gleichberechtigung und den Kampf um Rassengerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit. Und das Spannende an dieser Geschichte ist ja auch, dass da wir jetzt gleich mit der Geschichte von Billie Jean King weitermachen und wir feststellen werden, dass beide Frauen sehr unterschiedlich auf ihre Ziele hingekämpft haben. Althea Gibson, der Zeit geschuldet, in der das echt problematisch gewesen wäre, hat ja nie richtig offensichtlichen Aktivismus für diese Ziele betrieben. Sie ist nicht auf irgendwelchen Märschen dabei gewesen oder ähnliches und sie hat dazu auch immer ganz offiziell Stellung genommen und gesagt, ich lasse meinen Schläger sprechen. Ich lasse meine sportliche Leistung sprechen. Meine sportliche Leistung wird mir den Platz erkämpfen und wird den Farbigen den Platz erkämpfen, der ihnen zusteht. Wohingegen, und da fangen wir jetzt mit an, bei Billie Jean King doch eine ganze Menge Aktivismus dabei war. Die hat ja mit ganz anderen Mitteln dann für die gleichen Ziele gekämpft. Obwohl es bei der eigentlich ganz normal angefangen hat. Billie Jean King ist 1943 geboren, als Billie Jean Moffitt. Ist in einem sportlich aktiven, aber nicht besonders wohlhabenden Elternhaus aufgewachsen. Der Vater war Feuerwehrmann, also das Ganze fand in Long Beach statt. Insofern, oh, it's always sunny in California, also es war schon nett. Papa war Feuerwehrmann, sportlich, hat Basketball gespielt und er hat seine Tochter immer genauso behandelt wie seinen Sohn und hat sie beide auch entsprechend mit sportlichem Ehrgeiz ausgestattet und hat ihnen auch immer klar gemacht, wie in einem sportlichen Wettkampf, dass man seinen Gegner nicht unterschätzt. Die Mutter war Hausfrau, hat Tupperpartys gemacht und war eine ausgezeichnete Schwimmerin, also es muss ein sehr sportlicher Haushalt gewesen sein. Und der jüngere Bruder von Billie Jean, Randy Moffitt, der hat sogar eine erfolgreiche Sportlerlaufbahn eingeschlagen. Der wurde Pitcher in der Major League Baseball für die Giants, die Astros und die Blue Jays. Familie war konservativ, durchaus religiös geprägt. Und Billie Jeans erste große sportliche Liebe war Softball eigentlich. Da hat sie in einem lokalen Team auch brilliert und wollte Profi werden. Hat dann aber bei einem Besuch eines Major League Spiels schnell festgestellt, dass es überhaupt keine Frauenteams gab auf dem Niveau. Und das war halt so der Moment, wo sie gesagt hat, boah, das ist ja voll ungerecht, da habe ich ja null Bock drauf und dann muss ich mir was anderes überlegen. Also hat sie im Alter von 11 Jahren Tennis für sich entdeckt. Die Eltern fanden, das war sowieso ein damenhafterer Sport, passe eher besser zu ihr. Also hat sie angefangen, Tennis zu spielen. Allerdings, wie gesagt, nicht wohlhabend. Schicke Country Clubs kamen für die Familie Moffitt eher nicht in Frage. Stattdessen hat sie auf den öffentlichen Plätzen in Long Beach das Tennisspielen gelernt, hat sich das Geld für ihren ersten Schläger durch kleine Nebenjobs verdient, ist also nicht irgendwie gepampertes Kind aus gutem Hause, sondern hat Highschool ganz normal besucht, war dann auch an der California State University, die hat sie allerdings ohne Abschluss entsprechend verlassen. Und jetzt kommt, und das ist so ganz lustig, so einer dieser Full-Circle-Geschichten in dieser Geschichte. Mit 16 bekommt sie nämlich Unterricht vom ehemaligen US-Champion Alice Marble. Das ist die Alice Marble, die du gerade erwähnt hast, die 1950 mit einem Artikel dafür gesorgt hat, dass Althea Gibson bei den US Open antreten kann. So, also das heißt, da merkst du schon, diese beiden Leben sind irgendwie ganz eng miteinander verwoben. Und schon als junges Mädchen gibt es Äußerungen von ihr, beziehungsweise Statements von ihr, wo sie sagt, ich werde mal die Nummer 1 der Welt werden. Das heißt, die war schon sehr zielstrebig und klar in der Birne, was sie mal erreichen will und wie sie abliefern will.
Ich finde ganz interessant, wenn man sowas liest und solche Biografien durchguckt, es ist alles vorgezeichnet dafür, ja, dass du einmal Großes schaffen wirst, ne? Ob der Bruder das schon gesehen hat oder die Mama oder so, das ist eigentlich ganz spannend. Denn das, was die im Trophäenschrank stehen haben werden, ist ja schon ordentlich. Das muss man sich mal vor Augen führen, ne? Also am Ende ist Billie Jean King eine der wenigen Spielerinnen, die im Einzel alle 4 Grand Slam Turniere gewonnen hat. Also Wimbledon, US Open, French Open, Australian Open in anderer Reihenfolge. 6-mal Wimbledon gewonnen im Zeitraum von 10 Jahren. Die US Open gewonnen, French Open einmal, Australian Open einmal dazu. Und das ist ganz interessant, kleine Randnotiz, was man in der Vergangenheit, glaube ich, auch noch stärker gemerkt hat, es gab ja auch immer doppelt und mixed. So, und es gab ja dann auch für Spielerinnen, da der ja noch nicht so viel Geld zu verdienen war, dadurch weitere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Also hat sie auch 16 doppelt gewonnen. 10 davon alleine Wimbledon, 11-mal Mixed gewonnen. Also die hat Titel abgesahnt. Insgesamt 39 Grand Slam Titel. 39 Grand Slam Titel. Und was aber zu ihrer Geschichte auch gehört, dass sie eine Preisgeldpionierin war, weil sie es nämlich als erste Spielerin geschafft hat im Jahr 71, mal über 100.000 Euro in einer Saison. Nicht in einer Runde, in einer Saison zu verdienen, um die Verhältnismäßigkeiten hier nochmal wieder ein kleines bisschen klar zu machen. Ne? So, sie zog sich erst 1983 zurück aus den Einzelturnieren, auch mit einem Sieg. Ne? In Birmingham gelang ihr dann nochmal der letzte Turniersieg, damit ist sie bis heute auch die älteste Einzelsiegerin, die es gibt. Auch mal eine Ansage. Den Fed Cup hat sie 7-mal gewonnen, der mittlerweile Billie Jean Cup gehört. Heißt, sie ist mehrfach, ich glaube, insgesamt 5 oder 6 Mal auf die 1 wiedergegangen, von 66 bis 75 immer wieder. Hat so mit Surf und Volley Tennis, glaube ich, auch damals die Szene schon ganz schön geprägt. Und da sich die Tour 68, das muss man auch machen, ne, für Profis öffnete, würde man ja eigentlich jetzt behaupten können, okay, ab 68 ist sie da, sie macht 10 Jahre mit, sie gewinnt Preisgelder. Die muss doch wenigstens ausgesorgt haben, oder?
Ja, das war eben nicht so. Und zwar ganz so gar nicht. Denn wir befinden uns eben immer noch in einer ziemlich finsteren Zeitzone in Sachen Gleichberechtigung. Billie Jean King, gibt es eine lustige Anekdote, wie sie bei einem Turnier antritt und da wurden die Damen dann eingeladen zum Gruppenfoto vorab als Pressefoto und da ist Billie Jean King in Shorts aufgetaucht statt im Rock. Dann hat man sie gebeten, doch bitte einen anständigen Rock anzuziehen, hat sie sich geweigert, dann haben sie vom Turnier ausgeschlossen. Jetzt mal unabhängig von dieser Anekdote, nirgendwo wurde damals deutlicher, wie es um die Geschlechtergleichberechtigung stand, als beim Thema Preisgeld. Wenn du dir mal vorstellst, also bei vielen Turnieren, vor allen Dingen bei den Major-Events, erhielten die Frauen nur einen Bruchteil dessen, was die männlichen Profis verdienten. Und 1970 kündigte der Tennisverband an, dass die Preisgelder für Frauen auch nochmal weiter gekürzt werden sollten, beziehungsweise dass einige Events nur noch mit Männern gespielt werden. Nur um dir mal so eine Größenordnung zu geben, bei der Pacific Southwest Open, ein traditionsreiches Turnier zur damaligen Zeit, betrug das Preisgeld für den Herrensieger $12.500, während die Siegerin des Damenturniers mal eben $1.500 erhalten sollte. Also wir reden hier von einem Zehntel. Und das ist jetzt so genau dieser Moment, wo Althea Gibson im Zweifelsfalle gesagt hätte, ja, muss ich einfach noch besser spielen und irgendwann kriege ich das hin, ich kann aber nicht aktiv werden. Und so war Billie Jean King eben nicht. Die hat in dieser rebellischen Zeit der 68er gesagt, so, das werden wir jetzt auch auf dem Tennisplatz hinkriegen. Und hat 9 Spielerinnen, beziehungsweise inklusive ihr, 9 Spieler zusammengebracht. Die liefen dann unter dem Titel The Original 9. Und diese 9 haben beschlossen, sich vom etablierten Tennis-Establishment zu trennen und ihre eigene Turnierserie hinzustellen. Das haben sie gemacht mit der Verlegerin und Promoterin Gladys Heldman. Das war die Herausgeberin des World Tennis Magazines, die ihrerseits dann einen großen Sponsor für diese Serie mitbrachte, nämlich Philip Morris. Und deswegen hieß diese ganze Turnierserie dann eben auch die Virginia Slims Series. Und am 23. September 1970 haben dann diese 9 Rebellinnen einen symbolischen Vertrag mit Gladys Heldman unterzeichnet als ihrer Promoterin und der Promoterin dieser Serie. Und das Gehalt für die Unterschrift betrug jeweils nur einen symbolischen US-Dollar. Aber plötzlich waren die Turniere eben sehr, sehr gut dotiert. Die 9 Spielerinnen, ich würde mal vermuten, dass außer Billie Jean King die meisten Namen auch Tennisfans eher wenig sagen werden. Aber es ist eine Menge Qualität dabei gewesen. Rosie Cazales, die wahrscheinlich noch bekannteste, die hat 12-mal Grand Slam Doppeltitel geholt. Nancy Ritchie hat 2-mal Grand Slam Einzeltitel geholt. Und so geht die Liste runter. Die 9 Spielerinnen waren alle sehr, sehr erfolgreiche Tennisspielerinnen. Sie sind aber unter anderem auch deswegen bekannt gewesen, weil sie eher extrovertiertere Persönlichkeiten waren und dieses ganze Ding wurde nun auch ziemlich inszeniert. Also es gab eine feste Friseuse, die mit den Damen mitzog auf den Turnieren, damit bei den Pressefotos anständige Bilder entstehen und sowas. Also es ist super professionell gemacht worden und es wurde spektakulär guter Sport gespielt. 1971, 19 Turniere, Gesamtpreisgeld von 309.000. Das war damals wirklich viel, viel Geld. Das war der erste offizielle, unabhängige und profitable Frauen-Tennis-Circuit. Der amerikanische Verband reagierte, indem sie den Spielerinnen mit Suspendierung und Turnierausschluss drohte. Aber ehrlicherweise war der Erfolg der Virginia Slims Series nicht mehr aufzuhalten und die Damen spielten auch in der Zeit trotzdem die Grand Slam Turniere weiter. Sie konnten nicht ausgeschlossen werden, das hätten die Fans auch nicht zugelassen. Also insofern, damit hat Billie Jean King ganz eindeutig schon eine Menge durchgesetzt gehabt und sie hat selber sehr gut davon profitiert, weil wie du gerade gesagt hast, sie hat im ersten Jahr gleich mal 6-stellig von der Siegprämie abgegriffen. Auf Basis des Virginia Slims Circuits ging es dann einen Schritt weiter und das immer gegen das Establishment, immer gegen die Männer, die den entsprechenden Tennisverband in Amerika dominierten, hat man dann gesagt, so, wir machen das jetzt weltweit, das machen wir nicht nur in Amerika, weil Tennis eben zu einem weltweiten Sport und zu einem weltweiten Zirkus wurde. Und da gab es ein Treffen 1973 in London, wo Billie Jean King mit mehr als 60 Spielerinnen in einem Hotel zusammentraf und die sich hingesetzt haben und dort ganz offiziell das gegründet haben, was wir heute unter WTA, The Women's Tennis Association, kennen, was heute der Dachverband des Frauentennis ist. Das haben die Spielerinnen damals gegen das Establishment gegründet, mit dramatischen Folgen und Konsequenzen. Fast unmittelbar nach der Gründung der WTA verbuchte die Organisation nämlich ihren ersten großen Sieg, die US Open. Und Achtung, wir reden jetzt von Mitte der 70er Jahre, führten als erstes Grand-Slam-Turnier gleiche Preisgelder für Männer und Frauen ein. WTA wurde dann ganz schnell die führende Organisation im Frauentennis, hat die ersten Fernsehverträge unterzeichnet, selbstständig. 1975 führte sie die computergestützte Weltrangliste ein. Erste Weltrangliste war die berühmte Chris Evert Lloyd, beziehungsweise damals noch Chris Evert. Und auch im Kampf um Equal Pay war die WTA, die WTA, echt erfolgreich. Zwar dauerte das insbesondere bei den Grand Slams, außer den US Open, noch lange. Man muss dir vorstellen, 1974 US Open, 2007 sind dann die French Open und Wimbledon als letzte nachgezogen. Das hat schon ganz schön lange gedauert. Aber sie sind eben konsequent dran geblieben und haben dafür gesorgt, dass auch die Frauen um gute Preisgelder spielen und dass da zumindest deutlich mehr Fairness und Gleichberechtigung Einzug erhielt. Allerdings muss man auch sagen, was sich so anhört wie so eine stramme, geradlinige Erfolgsgeschichte der WTA, ist ehrlicherweise nicht ganz ohne Widerstand abgelaufen. Zum Teil auch mit ganz schön viel, auch sehr populistischem Widerstand. Vor allem männlichem Widerstand gegen so viel Gleichberechtigung.
Ja, ich glaube, man muss sich für immer vor Augen führen. Ich meine, das ist ja heute noch genauso wie damals, dass das am Ende nicht nur eine Person ist, sondern dass es strukturelle Widerstände gegeben hat, die sich wahrscheinlich in allem ausgeführt haben. Verantwortliche in entscheidenden Positionen werden dagegen vorgegangen sein. Jeder wird an irgendeiner Stelle eine Meinung dazu haben, warum es irgendwie nicht geht, dass irgendwelche Frauen hier mitspielen. Es gab aber eine Person, und die gehört nämlich zu der Geschichte, weil wir wollen hier irgendwann zu einem Grudge kommen, die das in Persona sehr deutlich und sehr provokativ ausgeübt hat. Bobby Riggs. Ich weiß nicht, ob euch der Typ was sagt. Muss er nicht unbedingt dann, also in der Geschichte davor, ist 1918 geboren in Los Angeles, 1995 im Alter von 77 Jahren gestorben. Das heißt vielleicht ein bisschen vor eurer und außerhalb eurer Geschichte. Trotzdem sportlich relevant für das, was wir hier machen. Denn, und ich kann euch an dieser Stelle einen Film empfehlen, den ich am Ende hier empfehlen werde, den ich mir angeguckt habe, der diese ganze Geschichte, die ich jetzt hier versuche, ein bisschen zusammenzufassen, auch hervorragend beschreibt. Ne? Früh angefangen, Tennis zu spielen und dann in der sogenannten Open Era quasi seine Karriere auf einen Höhepunkt gebracht. Ironie, die ehemalige weibliche Nummer 3 der USA, Eleanor Tennant, hat ihm quasi das Next Level Tennis beigebracht, was dazu geführt hat, dass er in der Lage war, großes Tennis zu spielen. Sie war damals, also war erfolgreiche Tennisspielerin, dann war sie Personal Trainer und ist dann halt an Riggs Seite gegangen, weil sie das Talent gesehen hat und hat ihn gefördert. Das hat dazu geführt, dass dieser junge Mann im blutigen Alter von 21 es auf die Weltranglistenposition 1 geschafft hat, 1939. Rekorde gesetzt hat, die dann auch lange Bestand hatten. Er hat zum Beispiel, ich habe das ja vorhin ein kleines bisschen erzählt, 1939 in Wimbledon Herren Einzel, Herren Doppel und das Mixed Doppel gewonnen. Das heißt, er hat also richtig Geld verdient. Musste er auch wohl, kommen wir nämlich gleich noch zu, ist als Amateur auch noch bei den US Open erfolgreich gewesen. Als Profi hat er Titel gewonnen, dreimal die US Pro Championship gewonnen. Alles in den 40er Jahren, wurde dann irgendwann 1967 in die Hall of Fame aufgenommen und dann ist so eine Karriere eigentlich durch. Aber das ganze Spielen, Turniere spielen und möglichst viele Turniere spielen, damit man möglichst viel Geld verdient, hängt ein bisschen damit zusammen, dass der sogenannte Court Hustler offensichtlich eine Wettleidenschaft hatte, die ein bisschen ausgeufert ist. Denn der Kollege hat nach seiner Karriere weiter Geld verdienen müssen. Also hat er ganz viele verschiedene Wege gesucht und gefunden, um Geld zu verdienen. Mit irgendwelchen, also A, Wettschulden, aber dann auch B, dann diese begleichen in Form von Trickspielen. Hat er oft auf Senior-Tours gespielt. Überall hat er quasi mit irgendwelchen Tricks versucht, Wetten einzugehen, um damit Geld zu verdienen und so ein bisschen seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er hat zum Beispiel 1973 auch seine Biografie veröffentlicht, die eben den Begriff Court, den Namen Court Hustler hatte. Und das passt ganz gut zu diesem Typen. Denn Er hat alles inszeniert. In dem Moment, wo, also ich kenne ihn nicht, ich kenne nur Geschichten, aber wenn ich mir das anhöre, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe das Gefühl, so marketingtechnisch ein richtiger Fuchs gewesen, ne?
Der würde heute so eine ganz hart inszenierende PR-Agentur führen und da wäre er super erfolgreich.
Ja, so richtig laut. So richtig genau. Laut, ne? Nochmal richtig so diese Aha-Momente mit blutenden Brunnen in der Welt, einfach nur um eine Wette abzuschließen, ob die Brunnen noch bluten können. Was auch immer. Irgend so ganz absurden Kram. Hat auf jeden Fall viel von dir gemacht. Und dann kommen diese Jahre in den 70ern und die Frauen kämpfen um ihre Berechtigung und allem drum und dran. Und was macht der Kollege Bobby Riggs? Schwingt sich 1973 auf zum Kämpfer für die Überlegenheit des männlichen Geschlechts. Ein Titel, also also wir müssen ein bisschen drüber reden, Hubertus, weil der unsympathischer kann der Titel nicht sein, ne? Und ich bin mir halt nicht so sicher, ob er den wirklich gewählt hat, weil er, also natürlich war er wahrscheinlich so ein Show wie Schwein, aber wahrscheinlich auch einfach, weil er gewusst hat, okay, das ist jetzt ein Feld, da kann ich arbeiten.
Du, der ist komplett freigedreht. Der kannte plötzlich wirklich keine Freunde und keine Feinde mehr, sondern hat nur noch Vollgas gegeben. Und der hat diese Show wie Schwein, das war von ihm selber sehr bewusst gewählt. Aber weißt du, wenn du in die Öffentlichkeit gehst und sagst, Frauen gehören in die Küche und ins Schlafzimmer und nicht auf den Tennisplatz, was willst du dir dann noch für einen Titel geben? Also der edle Ritter des Guten wird da nicht funktionieren.
Nee, und dementsprechend muss dann natürlich auch daraus was entstehen, wenn du Tennisspieler bist und du bist in 50er Jahren. Was willst du noch machen? Kannst Tennis spielen? Also ruft er den Kampf der Geschlechter, The Battle of the Sexes, heraus. Und das ist The Grudge, um den es heute geht. Ne? Denn er öffentlich damit prahlt, auch mit 55 Jahren ist er noch besser als jede Top-Spielerin im Damentennis, die mache alle lang, muss sich keine Gedanken machen. Und sein eigentliches Ziel dabei war natürlich Billie Jean King. Denn die zu der damaligen Zeit schon Galionsfigur war, die dafür sorgte, dass Frauentennis ein anderes Licht hatte, was Hubertus eben gerade schon erzählt hat. Aber die wollte nicht. Die hatte keinen Bock. Sie wollte es vermeiden. Aber Riggs hat trotzdem sein Duell bekommen. Aber dieses fand 1973 im Mai statt. Und wie hieß nochmal die Sportlerin? Ich habe den Namen vergessen.
Margaret Court, die damalige Weltranglistenerste.
Ja, genau. Das Lustige ist, ich hab mir den Film dazu angeguckt und ich habe sie vor Augen. Und ich habe immer gedacht, das ist Martina Navratilova, aber es war Margaret Court. Martina Navratilova war ein bisschen spät. Ich hatte eben die ganze Zeit Navratilova im Ohr. Auf jeden Fall trifft Margaret Court auf Riggs im ersten Battle of the Sexes. Und es passiert genau das, was aus frauenrechtlicher Sicht nicht passieren durfte. Riggs gewinnt 6-2, 6-1. Das macht er sehr clever, spielt viele Lobs, viele Stops, lässt seine Gegnerin laufen, cleveres Defensivspiel. Und er gewinnt dieses Spiel. Das Ganze kriegt, wir leben in den USA hier gerade und es geht um Titel und es geht um Schlagzeilen, auch noch einen ganz fiesen Namen, denn es ist das Muttertagsmassaker, was darin entsteht. Und das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Wenn so ein Show wie Riggs über die Nummer 1 der Welt der Frauen gewinnt, sorgt das natürlich dafür, dass er sagt, ja okay, dann kann ich auch bei den Frauenturnieren mitspielen. So, hat Werbeclips darüber gedreht und wollte natürlich weiter in dieser Wunde bohren, dass das Frauentennis keine Berechtigung hat. Und das hat funktioniert. Denn irgendwann ist Billie Jean King aufgetreten und hat gedacht, sie muss die Ehre des Frauentennis retten.
Genau. Sie hat vorher nicht spielen wollen, weil ihr das zu klamaukig war, weil sie sagte, das ist doch nicht ernsthaft. Aber nachdem Margaret Court verloren hatte und dann eben alle sagten, ja, ist doch klar, also wenn ein 55-Jähriger die Nummer 1 der Welt schlagen kann, dann hat er ja wohl offensichtlich einen Punkt. Und das konnte Billie Jean King logischerweise nicht auf sich und nicht auf den Frauen auf der Tennistour sitzen lassen. Damals 29 Jahre willigt sie ein, dieses Match zu spielen und sagt auch, wenn sie verliert, dann wirft das den Frauensport um 50 Jahre zurück. Also das bekam vom ersten Moment an plötzlich so eine gigantische Larger-than-Life-Bedeutung. Das wurde also richtig zum Spektakel, Battle of the Sexes. Teil 2, wenn du so willst, beziehungsweise eigentlich war das der eigentliche Battle of the Sexes nach dem Muttertagsmassaker. Preisgeld von 100.000 US-Dollar, was damals echt viel Geld war. Bobby Riggs ließ keine Vorab-Verunglimpfung von Billie Jean King aus und ging da wirklich deutlich über jede Grenze hinweg. Und zwar so sehr, dass sich seine Frau von ihm trennte und seine vier Kinder keinen Bock hatten, zum Spiel zu kommen und ihm dabei zuzugucken, weil ihnen der alte Herr extrem peinlich war. Das Spiel wurde ausgetragen in Houston im September 73. Im Stadion haben es 30.000 Zuschauer gesehen. Und weltweit saßen, und jetzt halte ich fest, 90 Millionen Menschen vor den Fernsehgeräten und haben das Ereignis live verfolgt. Wahnsinn. Also das war ein Mega-Event. Und dann kannst du dir vorstellen, die 90 Millionen, das waren nicht 90 Millionen Tennisfans, sondern da waren viele dabei, die das angeguckt haben, weil es dieser Kampf der Geschlechter war.
Und für genau, die Jüngeren unter euch, ganz kurz, für die Jüngeren unter euch, 90 Millionen weltweit an Fernsehgeräten, heißt, dass nicht jeder ein Handy in der Hand hatte, sondern das waren wirklich Fernsehgeräte. Da stand so ein Kasten irgendwo im Wohnzimmer, auf den die Leute geguckt haben. Also das gibt nochmal eine andere Dimension von dem, was da los war. Was war ein geschichtliches, epochales Event?
Wir haben, es gibt auf YouTube eine sozusagen das gesamte Spiel zum Gucken. Die Qualität ist nicht ganz so riesig, aber einfach nur mal reinzugucken, um die Atmosphäre mitzukriegen, auch die Vorberichterstattung, da sind irgendwie Celebrities gefragt worden, die dazu ihre Meinung abgegeben haben und sowas. Und die ganze Diskussion war eine gesellschaftspolitische und viel weniger eine sportliche.
Und weißt du, kannst du dieses eine Bild von dem einen Moderator, der die Expertin im Arm hat und sie fragt, was sie von dem Spiel hat? Diese Szene hat mich nicht in Ruhe gelassen, weil die ist sowohl im Film als auch in seinen Dokumentationen, in den Originalbildern, dass so ein schmieriger, älterer Herr, so eine junge Tennisspielerin, also wirklich nicht nur so schuld, sondern wirklich so tief im Arm ja. habt, ihr müsst euch vorstellen, dass er wirklich sie so an sich randrückt, während er das Mikrofon hinhält und sie fragt, sag doch auch mal was, Mäuschen. Also da war der Chauvinismus auf jeden Fall auch noch überall vertreten.
Ja, und vor allen Dingen darfst du eins nicht vergessen, nach dem Spiel von Margaret Court war die allgemeine Meinung schon eher, naja, dann wird Bobby Riggs vermutlich auch Billie Jean King schlagen. Also die Männer lehnten Klar. sich bereits ansatzweise zurück und dieses Patronizing fing schon vor dem Spiel an. Beide sind dann mit großem Showgedöns aufgetreten. Billie Jean King ließ sich wie Cleopatra auf einer Sänfte von muskulösen, halbnackten Männern reintragen, sozusagen als Retourkutsche für Bobby Riggs. Der fuhr in der Reha ein und trug eine Trainingsjacke, auf der stand Sugar Daddy. Dann haben sie am Netz auch Geschenke ausgetauscht. Riggs bekam ein Ferkel von Billie Jean King und er schenkte ihr einen überdimensionalen Lutscher mit der Aufschrift Sugar Daddy. Also du siehst, auf welchem Niveau das stattfand. Das war wirklich schwer in der Rinne. Allerdings ist dann irgendwann Tennis gespielt worden und übrigens in diesem Falle war die Vereinbarung, wir spielen nicht zwei, sondern wir spielen drei Gewinnsätze. Und Billie Jean King hatte sich auf dieses Match richtig ernsthaft und hart vorbereitet. Hatte sich Margaret Courts Fehler angeguckt und sich überlegt, wie sie Bobby Riggs unorthodoxes Spiel brechen kann. Sie hat super diszipliniert gespielt, blieb zunächst meist an der Grundlinie und hat Bobby Riggs dazu gezwungen, unendlich zu laufen. Und der Typ hat alles trainiert, nur nicht Kondition.
Nee.
Und hat seine Lobs und seine Stoppbälle gespielt und Billie Jean King hat die einfach nur im Spiel gehalten und hat ihn von links nach rechts laufen lassen. Und mit der Zeit ist Bobby Riggs eben immer müder geworden. Seine Shogi-Show der Dominanz funktionierte nicht mehr. Er machte immer mehr Fehler. Und am Ende ist das Match ziemlich deutlich ausgegangen, nämlich es ist genau über drei Sätze gegangen und Billie Jean King gewinnt 6-4, 6-3 und 6-3. Der Sieg ist sofort als ein Riesentriumph für die Frauen in den Vereinigten Staaten und weltweit gefeiert worden, in den Feuilletons, in den Zeitungen und eben nicht nur denn als Sport gesehen worden. Es ist als Entkräftung der sexistischen Bemerkungen und Behauptungen von Bobby Riggs gesehen worden und hat das Ansehen des Frauentennis massiv angehoben. Es hat wesentlich zur Etablierung des Frauentennis als Spitzensport beigetragen und hat eben auch die Forderung nach gleichem Preisgeld für Frauen und Männer entsprechend Nachdruck verliehen. Billie Jean King ist nicht zuletzt durch dieses Spiel zu einer absoluten Sport- und auch gesellschaftspolitischen Ikone geworden und zur führenden Stimme für die soziale Gerechtigkeit im Sport. Bobby Riggs blieb das, was er vorher schon war, nämlich eine ziemlich umstrittene Figur und ehrlicherweise auch eine ziemlich traurige Figur, der allerdings nach der Niederlage Kings Sieg neidlos anerkannte und bis zu seinem Tod im Jahr 1995 auch tatsächlich mit ihr befreundet blieb. 2 Jahre vor seinem Tod sind die beiden sogar nochmal gegeneinander angetreten in einem offiziellen Tennisspiel. Das hat wieder Billie Jean King gewonnen. Insofern war das Duell weit mehr als nur ein Tennismatch. Es war ein kulturelles, politisches Ereignis, das die Diskussion um die Gleichberechtigung der Geschlechter in der Öffentlichkeit massiv vorangetrieben hat.
Und ich glaube, das ist auch ehrlicherweise das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Man muss sich vor Augen führen, auf der einen Seite Billie Jean King, weiß, Frau, kämpft für die Rechte in der Linie von Althea Gibson, will dafür sorgen, dass Gleichberechtigung im Tennis und damit auch in der Gesellschaft akzeptiert wird und anders wahrgenommen wird. Und Sport ist immer ein Vehikel dafür. Und auf der anderen Seite ein Bobby Riggs, der ein absoluter Halodri gewesen ist, sich schon sportlich auch positioniert hat, aber vor allen Dingen durch Wetten aufgefallen ist und dementsprechend bis zum Ende seines Lebens quasi immer wahrscheinlich als Trophy durchgegangen ist. Aber das führte natürlich dazu, dass es ein bisschen Gerüchte rund um dieses Event gegeben hat. Und auch der Chronologistenpflicht gegenüber müssen wir das auf jeden Fall hier alles verlauten. Und ich sage gleich mal vorweg, egal was, es ist ein Sieg für den Geschlechterkampf gewesen. Und das ist das, was am Ende überbleibt. Dann gab es nämlich Leute, die der Meinung waren, ja, vielleicht stimmt das ja gar nicht, weil so gut wie er gegen Cork gespielt hat, so schlecht hat er gegen King gespielt. Wie kann denn das sein? Hat er das eventuell absichtlich gemacht? Das war die Behauptung. Hat er eventuell gegen sich selber gewettet, um von der Mafia organisiert, eine Niederlage in einen Wettgewinn umzuwandeln, damit er seine Schulden bezahlen kann? Er selber hat bis heute, also bis zu seinem Tod, immer bestritten, dass es um Wettschulden ging. Er hat immer gesagt, er hat einfach Billie Jean King unterschätzt und sie war einfach besser. Billie Jean King hat immer betont, das ist absolut lächerlich. Sie hat selber auf dem Platz gemerkt, wie nervös er war. Und ihre akribische Vorbereitung ist der Grund für den Sieg und nicht irgendwelche Wettschulden von Bobby Riggs. 2013 gibt es dann allerdings noch wieder einen von ESPN, 40 Jahre nach dem Battle of the Sexes, noch wieder eine Dokumentation, in der, und jetzt wird es halt ein bisschen lustig, so ein früherer Golflehrer sagt, er habe 1973 2 Mafia-Bosse dabei belauscht, wie sie den Betrug geplant haben. Weiß ich nicht, Digga. Ich stell mir vor, steht so Mafia-Bosse mit so Hüten und so, Signore, wir haben jetzt hier eine Planung. Vielleicht stimmt's ja auch. Vielleicht hat ja Bobby Riggs in irgendeiner Stelle einfach mit der Mafia sich verzockt und musste Geld einholen. Fuck it. Für die Geschichtsbücher bleibt Billie Jean King und ich glaube fest daran, auch sportlich verdiente Siegerin des Battle of the Sexes und hat damit einen riesen Impact und einen riesen Schritt für die Gleichberechtigung der Frauen im Sport und in der Gesellschaft gemacht. Und das ist das, worum es geht. Also fuck it. Mission erfüllt. Der Damen-Tennis-Ruf ist hergestellt. Es gibt eine Gleichberechtigung, es geht immer weiter. Billie Jean King feiert bis heute ja dafür auch ihre Lorbeeren, denn die hat nie aufgehört. Ne? Also Thea Gibson ist irgendwann leise geworden. Da gab es nichts mehr. Vielleicht ist sie auch einfach müde oder kaputt gewesen oder die Zeit, in der sie war, war eine andere, aber es war auch für sie in den 70ern im Prinzip zu Ende. Billie Jean King ging immer weiter.
Ich glaube, dass wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, das ist, glaube ich, der ganz, ganz wesentliche Unterschied. Beide sind angetreten gegen ein Establishment. Althea Gibson gegen ein Establishment, gegen Frauen und in diesem Falle gegen Farbige. Billie Jean King primär zunächst einmal beim Thema Frauen. Später kommen wir noch zu einem anderen Thema. Die eine, Althea Gibson, ist in der Zeit groß geworden, wo Aktivismus für Farbige so gefährlich war, dass sie gesagt hat, ich lasse meinen Schläger sprechen, ich lasse meinen Sport sprechen. Wohingegen Billie Jean King ja bis heute auf dem Platz und danach neben dem Platz immer wieder für gesellschaftspolitisch relevante Themen eingetreten ist. Sie hat die Zeitschrift Women's Sport gegründet. Sie hat eine Stiftung zur Unterstützung von Sportlerinnen gegründet. Sie ist immer wieder in der ersten Reihe der feministischen Bewegung aufgetaucht, hat mit ihren Leitfiguren gemeinsam auf Events und Kongressen gestanden und hat ganz offensichtlich ihre Person auch in den Dienst der Sache gestellt. Sie ist sicherlich nicht umsonst 2009 mit der Medal of Freedom, der höchsten Auszeichnung, die Amerika verleihen kann, von Barack Obama ausgezeichnet worden. Und das Life Magazine wählte sie zu einer der 100 wichtigsten Personen des 20. Jahrhunderts. Das wirst du auch nicht, indem du Spielsatz Sieg spielst, sondern da musst du schon ein bisschen mehr tun, damit sowas passiert. Aber sie hat eben auch in anderen Umständen und unter anderen Vorzeichen klare Signale gesetzt und klare Kante gezeigt. Billie Jean King war verheiratet mit einem Typ namens Larry King, nicht verwandt, verschwägert oder gar derselbe wie der berühmte Talkmaster. Das war eine Liebesheirat. Billie Jean King hat allerdings später gesagt, ihr ist dann eben einige Jahre später aufgefallen, dass sie sich doch eher zu Frauen hingezogen fühlt. Seit Anfang der 70er Jahre führt sie eine geheime Beziehung mit der zunächst Friseurin und dann späteren und ihrer späteren Sekretärin Marilyn Barnett. Dazu muss man wissen, Marilyn Barnett war die offizielle Friseurin der Original Nine auf der Serie, die ist also sozusagen immer mit denen mit zu den Turnieren gefahren und hat dafür gesorgt, dass die Damen nicht nur gut Tennis spielen, sondern dabei dann auch noch wirklich tiptop aussehen. Mit der hatte Billie Jean King, wie gesagt, ein Verhältnis. Dann kam es zur Trennung. Barnett hat Billie Jean King auf Unterhalt verklagt und hat ihr dann gedroht, die Beziehung öffentlich zu machen. So, jetzt reden wir über Anfang der 80er.
Oh, und das ist und schon ganz schön cheesy, Alter, oder? Mal ehrlich.
Und aus heutiger Sicht, also wenn du dir das Leben von Billie Jean King und wofür sie gekämpft hat und wofür sie sich eingesetzt hat, und jetzt kommt sie an den Punkt, das war 2 Jahre, also sie war eigentlich da schon auf dem Wege aus dem Tenniszirkus raus, wollte eigentlich ihre Karriere beenden. In einer Zeit, in der das eben nicht selbstverständlich war, zu sagen, ich bin homosexuell. In dem das nicht normal war, zu sagen, ich bin lesbisch. Und die Tatsache, dass sie auf Unterhaltszahlungen verklagt und sagt, ich mache sonst die Beziehung öffentlich, führt eben bei Billie Jean King nicht zu dem, was man vielleicht erwarten könnte, dass man sagt, komm, wir einigen uns irgendwie im Hintergrund und jetzt bitte nicht so einen öffentlichen Quatsch da draus. Stattdessen geht Billie Jean King ganz konsequent am 1. Mai in eine Pressekonferenz und outet sich als homosexuell. Sie hat ihren Ehemann an ihrer Seite. Sie geht den ersten Schritt und damit war sie die erste weltweit bekannte Sportlerin, die öffentlich aus eigenem Antrieb zu ihrer Homosexualität stand. Im selben Jahr hatte übrigens auch Martina Navratilova ihr Coming Out, aber das war unfreiwillig. Billie Jean King hat ihr Outing später als den schwersten Schritt in ihrem Leben bezeichnet. Sie hat innerhalb von 24 Stunden praktisch alle Sponsoren verloren, die sie damals hatte. Und hat aufgrund der Prozesskosten, die sie vorher und vor allen Dingen nachher dann mit Marilyn Barnett erzeugte, hat sie ihre Spielerkarriere nochmal um 2 Jahre verlängert, weil es nicht anders ging, weil sie nochmal richtig Geld verdienen musste. Mittlerweile ist sie seit über 40 Jahren in einer glücklichen Partnerschaft mit Ilana Kloss, einer ehemaligen Profitennisspielerin. Die haben 2018 dann heimlich auch in einer privaten Zeremonie geheiratet. Was Billie Jean King eben bis heute auch zu jemandem, zu einem Menschen macht und einer Person macht, die sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Rechte der LGBTQ-Gemeinschaft einsetzt. Sie ist als Sportfunktionärin weit über den Tennissport hinaus eine der wichtigsten Stimmen für die Gleichberechtigung der Frauen im Sport geblieben, wird eigentlich zu all den Themen auch immer befragt und hat dazu sehr dezidierte und sehr, sehr klare Meinungen. Und insofern, bei ihr hat der Grudge, also das auslösende große Event des Battle of the Sexes, war nicht der Höhepunkt, sondern das war nur ein weiterer Stein in einer langen Geschichte, in der ihr Grudge sich gegen Wertvorstellungen und Moralvorstellungen gerichtet hat und weniger gegen Bobby Riggs, mit dem sie am Ende tatsächlich befreundet waren.
Ich glaube, das macht diesen Grudge, den wir hier heute hatten, auch so besonders. denn es geht hier nicht um Sportrivalität Team A gegen Team B oder Sportlerin gegen Sportlerin oder Sportler gegen Sportler. Die Basis ist, wie du es eben beschrieben hast, Bobby Riggs gegen Billie Jean King. Aber es geht eigentlich, und das geht bei Althea Gibson los, in einem Grudge gegen Idioten, die da draußen der Meinung sind, dass Frauen nicht die gleichen Rechte haben wie Männer. Und der Sport war das Vehikel. Und ich glaube, man muss an der Stelle auch immer betonen, dass hier zwei alte und halbalte weiße Männer darüber reden, ist natürlich auch nur aus Respekt vor dieser Geschichte und weil wir dieses Format nun mal gestartet haben, aber auch mit vollem Verständnis dafür, dass wir nicht darüber urteilen können, wie sich die Menschen gefühlt haben. Wenn man darauf guckt und wenn man sich die Geschichte anguckt, wenn ihr ein bisschen tiefer geht, was ihr alle da draußen machen könnt, wir haben auch wieder Shownotes, da könnt ihr euch ein bisschen was anschauen. Das sind krasse Geschichten in krassen Zeiten, ohne die es wahrscheinlich heute viele Dinge nicht gegeben hätte, wie sie sind. Und du hast so ein schönes Zitat aufgeschrieben, das ich aber dir geben möchte. Du hast eigentlich gesagt, das gehört mit in deinen Part, aber möchte ich gar nicht, weil es so schön ist. Aber du hast es ausgesucht, denn ich bin kein Freund von Philosophen, aber du offensichtlich.
Ja, ich finde, das ist auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich mich jetzt langsam anfange, weihnachtlich zu fühlen und etwas milde werde. Victor Hugo hat ein wunderschönes Zitat hinterlassen. Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und die beiden Heldinnen, über die wir heute ein bisschen versucht haben zu erzählen, die haben in den letzten 50 Jahren auf unterschiedliche Art maßgeblich dazu beigetragen, dass die Zeit für die Idee der Gleichberechtigung von Menschen unterschiedlicher Rasse oder unterschiedlichen Geschlechts gekommen ist. Dafür haben sie als Sportler gekämpft und sie haben als Menschen gekämpft. Und das war für uns Anlass genug, uns diese beiden Frauen ein bisschen genauer anzugucken, ihre Geschichte anzugucken. Und es ist zumindest mir so gegangen, dass da so viele Parallelen waren und so viele Full-Circle-Moments zwischen den beiden stattgefunden haben, ohne dass die das zum Teil auch gemerkt haben. Die gehören schon sehr stark zusammen. Die eine hat den Weg für die andere ein Stück weit mitgeebnet und sie haben in ihrer Zeit wirklich sehr, sehr viel erreicht. Und das Schöne ist, sie haben vor allen Dingen eines gemacht, in einer Welt, in der sicherlich noch nicht alles erreicht ist auf dem Weg der Gleichberechtigung von Männern und Frauen im Sport, haben die beiden gezeigt, wie man vielleicht auch die letzten Meilen an der einen oder anderen Stelle gehen kann. Nämlich zum einen mit Konsequenz, mit sportlicher Brillanz, mit Intelligenz und einer ordentlichen Prise Humor, denn das hatten sie beide. Und das, finde ich, ist zum einen eine schöne Botschaft zu Weihnachten und zum anderen ist es auch eine schöne Botschaft an dich, lieber Nico. Vielen Dank für den Beginn, den wir hier hingelegt haben mit unseren ersten 5 Episoden. Konsequenz, sportliche Brillanz, Intelligenz und eine Prise Humor. Lass uns das mal vornehmen fürs nächste Jahr.
Ja,
Ende definitiv. Januar sind wir wieder da.
Definitiv. Es ist auch, das muss ich an der Stelle auch immer wieder betonen, ein großes Dankeschön an dich, Hubertus, für die redaktionelle Arbeit. Denn wir sprechen durch, welche Grudges wir machen wollen und dann nerdest du dich da rein und dann sind es auch für mich teilweise noch richtig spannende Dinge, die zum Vorschein kommen. Hat hier dazu geführt, dass ich mir den Spielfilm Battle of the Sexes angeschaut habe. In der weihnachtlichen Stimmung, in der ich bin, war das eine richtig schöne Geschichte. Das heißt, wenn ihr das hier hört und ihr seid zwischen den Tagen, guckt euch diesen Film an, dann fühlt ihr noch ein kleines bisschen mehr, was dabei los gewesen ist. Und du hast es schon richtig gesagt, auch wenn wir schon gesellschaftlich recht weit sind, gibt es immer noch zu viele Diskussionen um Dinge, die absolut keine Grundlage für Diskussionen sein sollten. Und da muss man sich einfach an solche Menschen erinnern und an die Art und Weise, wie sie mit Sport das bekämpft haben. Und das ist vielleicht auch der kleine Grund, warum wir The Grudge machen, weil es halt mehr ist als Sport. Sonst ist es vielleicht mal ein bisschen Marketing oder es ist mal ein kleines bisschen Show. Hier ist es Gesellschaft und deswegen war es der richtige Grudge zum richtigen Zeitpunkt. Wie auch schon Victor Hugo im Prinzip gesagt hat. Danke, Hubertus. Ich wünsche dir ein paar schöne Tage.
Bunte Kugeln, Jingle Bells und wir sehen uns auf der anderen Seite wieder.
Okay. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr beim neuen The Grudge im Januar. Was da kommt, Wollen wir schon erzählen?
Ja, doch, können wir, glaube ich. Ich meine, es liegt so irgendwie so ein bisschen nahe, denn unmittelbar Anfang Februar fangen ja die Olympischen Spiele an und wir haben uns da ein ganz olympisches Thema ausgesucht. Ich sag mal so viel, es wird eisig werden.
Wir hören uns dann. Das war The Grudge. Vielen Dank euch. Vielen Dank dir, Hubertus. Wir hören uns im nächsten Jahr. Bis dann, macht's gut. Und ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.
Und einen kleinen Gruß haben wir für euch noch.
So ist es, denn wir haben euch ja erzählt, Althea Gibson ist auch eine sehr erfolgreiche Jazzsängerin gewesen. Und damit ihr uns das glaubt, schicken wir euch jetzt in die besinnlichen Tage zwischen die Jahre mit Jazz von Althea Gibson.
Ho, ho, ho.
When you're smiling, when you're smiling, stop your crying. You bring on the rain. So stop your sighing.